Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist so viel geschehen, es ist so viel passiert. Du hast so viele unbenutzte Apps deinstalliert. Du hast so schwer malocht, du hast so hart gerackert. Du hast gelocht, du hast geheftet und du hast getackert. Fahr mal runter endlich und schalt die Sorgen aus. Hier kommt die Wellness-Show durch die Boxen in dein Haus. Ja, jetzt ist Füße hoch, mach fest und flauschig an. Jetzt heißt es Zeit für mich und Zeit für dich, Olli und Jan.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Hallo Leute, es ist die zweite Mittwochssendung von uns beiden. Es ist der 5. Februar, es ist Fest- und Flauschig-Time. Wir begrüßen euch mal wieder. Cool, oder? Wir sind schon wieder da.
Ja, hallo, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig, Kalenderwoche 6. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns durchgesetzt haben bei Spotify, dass wir die Mittwochsfolgen nach den Kalenderwochen benennen.
Das war ein Machtkampf.
Ja, es war ein harter Machtkampf. Wir haben aber letztlich gewonnen, weil wir gesagt haben, wenn wir das nicht so machen, dann hören wir einfach komplett auf.
Und
dann
hat Spotify erzählen gesagt, erzählen alles über Spotify.
Und dann packen wir aus.
Genau, von den Weihnachtsfeiern, was da so los ist überhaupt im Betrieb. Keiner kennt ja so richtig Spotify. Das ist ja ein relativ junges Unternehmen. Und man kann da noch nicht so richtig reingreifen. Es gibt keine Schwachpunkte, es gibt noch keine Skandale. Es ist ein richtiger Saubermann-Verein. Ja. Und deswegen ziemlich fraglich, dass wir da sind.
Ja, aber das ist noch ein Saubermann-Verein, weil es eben noch nicht den großen Break gab mit so zwei laufenden Kettensägen wie mit uns zum Beispiel. Also wir sind letztlich wie so eine Beziehung, die wirklich hardcore scheitert und am Ende gibt's einen fetten Rosenkrieg. Das drohen wir direkt auch mal Spotify an. Also wenn die Verträge jetzt nicht verlängert werden, bis wir 85 sind, ordentlich dotiert, dann packen wir einfach komplett aus.
Dann packen wir komplett aus, genau. Ich habe schon den Füllfederhalter und eine gute Klatte habe ich schon im Anschlag und ich schreibe schon jeden Abend mit so ein bisschen.
Ja, ich kann zum Beispiel ein paar Sachen andeuten. Also ich will mir jetzt nicht meine ganze Munition verschießen, aber ich sag mal so viel. 80% der Mitarbeiter von Spotify, Jungfrau.
Ja, das sind sehr, sehr junge Menschen, die da arbeiten.
Nee, Jungfrau im Sinne von, das sind Menschen, die hängen so sehr in ihren Computercodes, so sehr in ihren Algorithmen drin, dass da überhaupt nichts läuft, sexuell. Und wenn da was läuft, dann bricht das so wirklich wie so ein Vulkan aus denen heraus. Absolut. Und dann ist alles kaputt.
Dann erstmal ein halbes Jahr Urlaub. Wenn einer von Spotify seine Sexualität entdeckt, dann kriegt er ein halbes Jahr Urlaub und darf sich erstmal richtig austoben im Berghain und in all diesen ganzen Läden, wo man sich in Berlin austoben kann. Es ist Fest- und Flauschig-Time heute. Jan, ich muss dir was erzählen.
Gestern was denn?
Jetzt kommt man in die Phase mit Mitte 40, wo ein ganz alter Arbeitskollegen oder Freunde anrufen. Die auf einmal
Geld wollen?
Ja, nicht so richtig. Aber jetzt hat mich gestern einer angerufen. Ein lieber Kerl, ganz liebe Grüße. Ich will seinen Namen nicht sagen, das ist eine wahre Geschichte. Und er meinte, ey Olli, ey, 12 Jahre nicht gequatscht, du. Geil, was du alles machst. Bin richtig stolz, das zu sehen im Fernsehen. Ich habe mal eine Frage. Hast du schon mal was von Kryptowährung gehört? Und ich so, ja, kriege ich dauernd Spam-Mails. Er so, ja, weißt du, und dann ging's los. Dann hat er so einen Monolog abgehalten, den er auswendig gelernt hat. Ja, weißt du, Kryptowährung, wir sind ja noch irgendwie 20 Millionen im Pott jetzt und die Banken, die drücken ja Geld wie verrückt und irgendwann ist die Scheiße hier vorbei. Und die Kryptowährung, die ist ja momentan, du hast ja bestimmt schon von Bitcoin gehört und so, ne? Und du weißt genau, ich versuche jetzt gerade 100.000 Euro zu generieren, ich habe schon 3 Geschäftspartner und wir versuchen da auf alle Fälle, also ich kann dir versprechen, innerhalb von 3 Monaten. Und ich habe mir das alles angehört. Ich treffe mich sogar mit ihm, um ihn dann aber zu sagen, in die Augen, Diggi, ich bin da nicht dabei. Aber ich würde ihn auch gerne einfach mal wiedersehen. Und wenn das der Grund ist, Kryptowährung, um einen alten Klassenkameraden wiederzusehen oder einen alten Kumpel, dann nehme ich das auch in Kauf. Aber es war so süß. Kennst du das auch? Das ist jemand, den ich sehr schätze. Und ich wollte ihm im Monolog nicht unterbrechen. Jan zeigt mir gerade Geldscheine. Dollar. Jan zeigt mir gerade, wir machen nämlich heute mit FaceTime ganz viele Dollar. Ist das alles Kryptogeld, was du mir da gerade zeigst?
Das ist alles Kryptogeld. Ich habe mit dem schon gedealt und ich sagte das eins, Olli.
Mach das.
Ich habe das wirklich in bar ausgezahlt bekommen. Das lohnt sich richtig. Und gerade wenn Leute nach 12 Jahren anrufen, das Erste, was sie besprechen wollen, sind Kryptowährungen, ist das auf jeden Fall ein sicheres Zeichen, dass der das ernst meint.
Und meine allererste Frage war, weißt du, was ich noch immer nicht verstehe mit diesen Bitcoins und Kryptowährung? Wie kriege ich das Geld ausgezahlt? Und dann kam von ihm, ja, das ist alles immer noch nicht so ganz einfach, aber du hast das Geld auf alle Fälle gesaved auf dem Konto und es kann natürlich auch sein, dass er immer mal was wieder abgeht und so. Es war so dubios schon.
Ey, Olli, pass bloß auf, ganz ehrlich. Du kannst das Geld besser gebrauchen, ganz ehrlich. Normalerweise verwickelst du mich in solche Gespräche mit irgendwelchen Hausbooten.
Ja, hast du nicht Bock, vielleicht in das Hausboot einzusteigen?
Krypto-Hausboot.
Das Geld ist auf alle Fälle gesaved. Das ist ein Bitcoin-Hausboot. Wirklich.
schwimmende Bitcoins, wo man Musik drauf machen kann.
Und da, wo du Scheine dabei verdienst. Aber das ist das, also, das ist ja die Frage. Rufen dich nicht so eine Leute, nee, dich ruft keiner an, weil du früher auch schon so ein kalter Fisch warst, ne?
Mich ruft keiner an, weil ich, also ich hatte so ein, zwei Mal so Gespräche, wo Leute nach 10 Jahren meine Nummer wieder in die Hand genommen haben, aber meistens nicht wegen irgendwelcher Geldgeschichten, sondern weil die irgendwelche Artikel schreiben wollten. Und dann bin ich immer relativ ungehalten, weil ich das ohnehin mit sozialen Kontakten nicht so habe. Und wenn dann Leute mich nur anrufen, weil sie irgendwie meine Nummer noch irgendwo eingespeichert haben und irgendwelche Zeitungsartikel schreiben wollen, dann bin ich sehr, sehr unfreundlich dann immer.
Ja,
und das treffe mich dann auch
sofort,
nicht mit den Leuten.
Ja, sofort gleich genervter Tonfall, dann haben die schon selber keinen Bock mehr.
Ja, Olli, ich muss auch eine Geschichte erzählen. Ich habe in der letzten Woche eine Sehnsucht entwickelt, eine Fernwehsehnsucht. Ich möchte gerne mal in eine Pyramide rein.
Oh, ich das möchte gerne mal. Ich auch.
Ich möchte gerne mal in eine Pyramide, also eine von diesen großen Pyramiden von Gizeh, die benannt wurden nach den Blättchen, weißt du?
Ja, okay, Gizeh, verstehe. Aber ich würde auch wahnsinnig gerne mal in so eine. Ich war noch nie in einer Pyramide.
Ich auch noch nicht. Ich war noch nie in einer Pyramide drin. Ich habe so viele Comics und Filme und Filme schon gesehen, wo Leute in Pyramiden reingehen mit einem roten Faden, dass sie sich nicht verlaufen. Ich wüsste gerne mal, was die Pharaonen da für, also mit eigenen Augen würde ich das gerne mal sehen. Ich habe nur das Gefühl, dass das irgendwie, dass man das nicht buchen kann bei TUI oder bei Thomas Cook.
Ich glaube, das kann man nicht buchen, weil das auch nur noch für Forscher. Kann man generell Pyramiden besichtigen? Bestimmt in Mexiko irgendwo, oder?
Nee, ich will aber die richtigen ägyptischen Pyramiden, eine richtige ägyptische Pyramide besichtigen.
Sind die mexikanischen Pyramiden nicht so angesagt?
Nein, die sind scheiße. Außerdem ist das da so weit hinzufliegen. Ägypten ist ja einigermaßen nah, ist ja wie Mallorca quasi. Wiegt, glaube ich, 4,5 Stunden hin und so. Und das soll wohl auch direkt in der Innenstadt von Kairo sein. Also immer, wenn Leute sagen, dass sie bei den Pyramiden waren, sagen die, es ist unglaublich, wie nah das an der Stadt dran ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das direkt in der Fußgängerzone von Kairo.
Ja, dann kannst du dich jetzt schon mal darauf freuen, wie viele von unseren Hörern dir jetzt schreiben werden, in Anschluss an dieser Sendung, dass sie schon mal da waren und dir Tipps geben werden, wie du da am besten hinkommst, was du machen musst, wie du dich verhalten musst und so weiter. Wollen wir nicht zusammen eine Pyramidensendung machen, dass wir zusammen zu den Pyramiden fliegen? Wenn Spotify uns das zahlt, 2 Nächte Kairo, wir beide, Pyramiden, machen die Sendung aus der Pyramide. So wie früher dieser Thomas Heck.
Ich weiß nicht genau, ob das politisch für mich okay ist, nach Kairo zu reisen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall in so einer Zone, wo ich am Flughafen ein bisschen Probleme mit der Passkontrolle bekomme.
Deswegen, meinst du? Ja, wirklich?
Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, dass der Empfang schlecht ist und dass wir keine Aufnahmegeräte mit reinnehmen dürfen in die Pyramide. Also deswegen ist es, und es halt, glaube ich, sehr. Also wahrscheinlich wird sich Spotify über die Akustik beschweren. Die würden sagen, tolle Idee mit der Pyramide, aber das kann man sich kaum anhören und das halt total.
Ich habe heute halt auch bei mir, weil ich wieder in meinem großen Zimmer bin. Ab nächste Woche werde ich das hier alles umgebaut haben. Aber ich finde das mit der Pyramide schon mal toll, weil ich bin mal nachts aufgeblieben, als auf Phoenix wurde so ein Gang in so einer Pyramide geöffnet und das wurde live gezeigt und am Ende war da nur irgendwie Mausscheiße hinter diesem Tor, was da aufgebrochen wurde.
Ja, aber dann haben sie einen Roboter reingeschoben in das Loch und es war alles staubig und dann wie bei einer Mondmission. Und dann denkt man, dass da irgendwie so ein geiler Fluch, eine verfluchte Mumie einem entgegenkommt. Aber da ist einfach nie was drin. Gar nichts.
Gar
nichts. Ist auch ganz ehrlich, die Pharaonen sind echt ganz schöne Drama-Queens. Auch was für eine unglaubliche Kohle das gekostet haben muss. Ey, pass mal auf. Ey, weißt du, wie das angefangen hat mit den Pyramiden? Da kam irgendwie so ein alter Schulkumpel vom Pharao an.
Und mein Digga, ich habe jetzt einen Baubetrieb, wir müssen das genau... Ey, vielleicht war das wirklich so, kein Witz. Ein Typ hat einen Baubetrieb aufgemacht, damals schon, gab's ja auch schon, Leute waren immer selbstständig. Und hat gesagt, pass mal auf, ich baue dir hier einen derben Palast hin. Da war der aber schon 150 Jahre tot, der alte Pharao, bis das fertig war. Und dann wurde er erst da reingeschoben, der hat das selber gar nicht mehr mitbekommen.
Aber als er tot war, konnte keiner mehr den Pharao fragen, wie es zu diesem Auftrag kam. Und da hat der Bauleiter einfach angefangen zu lügen und diese Lüge an seine Söhne weitergegeben, dass das ein riesen Mega-Investment-Ding ist, wenn die Pharaoen zu Lebzeiten anfangen, sich riesige Pyramiden in die Wüste zu stellen.
Ja, und einer hat am Ende richtig abgesahnt und das war dann der Urenkel von dem Typen, der die Firma gegründet hat.
Der hat sich erst im Jahr 2015 alles ausbezahlen lassen, was er verdient hat über die letzten 7000 Jahre in Bitcoins.
Alter.
So ist er und so. Und daher kommt das Pyramidensystem übrigens.
Sehr, sehr gut. Ja, Schneeballsystem, Pyramiden-Schneeballsystem. Einer oben kassiert ab, aber das war nie der Pharao, weil der war schon lange tot. Das war der immer war so ein kleiner Arsch, der da irgendwie mit einer, der als einziger schon damals einen Kuhfuß hatte oder so eine Eisenstange. Da war oder nur ein Hammer. Wenn du einen Hammer hattest, warst du damals schon jemand.
Ja, mit dem Hammer konntest du König sein. Wir haben eigentlich angekündigt in dieser Sendung heute in der KW6, in der kurzen Mittwochsausgabe, dass wir die großen fünf Vorspeisen machen. Ich muss mich ganz kurz bedanken bei allen Leuten, die mir seit Sonntag geschrieben haben, dass den Schaden an meinem Waschbecken durch die Parfümflasche Vermieter nicht bezahlen muss, ich auch nicht, sondern die Haftpflichtversicherung. Richtig. Und da ist mir eingefallen, dass ich eine Privathaftpflichtversicherung habe, bestimmt seit 20 Jahren, und ich habe noch nie einen Versicherungsfall gehabt. Noch nie.
Ich gar auch nichts. Nicht. Ich finde auch, man sollte jetzt mal richtig Sachen kaputt machen, weil warum hat man das? Man hat ja so viel eingezahlt. Jetzt kann man Leuten ja, kennst du das früher auch, dass man bei jemandem war so ein Kratzer am Rad, dann mache ich alles über die Haftpflicht. Das hat man immer gerne gesagt, um sowas unter den Teppich zu kehren. Ja, macht nichts, mach über die Haftpflicht. Ja.
Und es gab auch Leute, die das in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis, Leute, die das regelmäßig abgerufen haben, wo ab und zu auch mal so ein Versicherungsdetektiv kam und nachprüfen wollte, ob der Schaden jetzt wirklich von irgendwem angerichtet wurde, wie es auf dem Zettel stand, oder ob das einfach nur ein groß angelegter Versicherungsbetrug ist. Also ich kenne Leute, die sich einen komplett neuen Teppich in die Wohnung gelegt haben, das hat die Haftpflichtversicherung bezahlt. Der war einfach nur abgelaufen, da ist nichts passiert mit.
Ja, das sind die Tricks, aber ich glaube, dass die Haftpflicht da, hat die Haftpflicht einen Detektiv, der da vorbeikommt, man? Ja, ne?
Der Haftpflichtdetektiv.
Haftpflichtdetektiv.
Du bist Haftpflichtdetektiv.
Und muss immer gucken, ob der Teppich da wirklich irgendwie ein Brandloch hatte oder ob das nachhinein gemacht wurde. Du wolltest eigentlich ganz nach oben, du wolltest eigentlich zur Kripo Hamburg und dann bist du doch nur Haftpflichtdetektiv geworden.
Ein Haftpflichtdetektiv ist auch ein schönes Wort, was ich glaube, gibt's das überhaupt? Ich bin der Haftpflichtdetektiv.
Na, ab jetzt gibt's den jedenfalls. Mir ist eine Sache aufgefallen im Fernsehen. Ich habe letzten Tage ein bisschen Fernsehen geguckt und ich habe mir auch den Super Bowl angeguckt. Hast du den Super Bowl angeguckt?
Habe ich leider nicht, ist mir leider total uninteressant. Ich habe nur gestern Abend die demokratischen Vorwahlen in Iowa mitbekommen und es gibt immer noch kein Ergebnis. Man weiß nicht, wer gewonnen hat. Das war der Super Bowl der Demokratie. Ist der Super Bowl sowas wie diese Geschichte im Olympiastadion, nur ohne Abstimmen?
Nur ohne Abstimmen, nur mit ganz viel Geld und mit Shakira und J-Lo in der Mittags sage ich schon, also in der Pause. Und ey, Shakira ist 42, ich habe gegoogelt, ne? Und die sah aus wie immer noch wie 23 oder so. Keine Ahnung, ob das einfach
Was machen wir falsch?
Was machen wir falsch? Wen findest du besser, J-Lo oder Shakira? Wenn du mit einer von J-Lo. Beiden einen intellektuellen Abend haben könntest.
J-Lo, auf jeden Fall J-Lo.
Ich Shakira.
Ja, auf jeden Fall.
Warum? Nee, ich finde Shakira schon cool.
Ich finde J-Lo besser, weil die kann einfach mehr.
Meinst du?
Ja, ich glaube, die ist eine mega Businesswoman. Ich glaube, die ist mega durchtrainiert. Ich glaube, die ist auch 10 Jahre älter. Und die Fotos, die ich gesehen habe, also wie machen die das nur? Was machen wir falsch, Olli?
Ich habe keine Ahnung,
Ich habe richtig Winke-Oberarme. Ich guck auch. Mal, bei mir winken, die winken hier oben richtig.
Bei mir noch viel mehr. Ich habe richtig Schlabber-Oberarme.
Bei Jello ist alles irgendwie fest.
Dann ist mir aufgefallen in den Werbepausen, ne, wie unfassbar viel Werbung im deutschen Fernsehen inzwischen für Glücksspiel läuft und auch für so Handy-Glücksspiele. Ich finde, das ist eine richtige Epidemie. Das ist schlimmer als der Coronavirus, weil du wirklich in jeder Pause werden dir irgendwie 3 so eine Spots und das ist so eine Abzocke am Menschen und dass das im Jahre 2020 immer noch funktioniert, Leuten das Geld so aus der Tasche zu ziehen und alle irgendwie so einen Bock haben auf diese Glücksspielnummer, das verstehe ich nicht so ganz, aber es ist tierisch angesagt.
Ja, und alleine diesen Aufwand, den diese Glücksspielbetreiber fahren, um die Gesetzeslücken zu finden, um diese Werbung zu schalten, ist ja total streng reglementiert und da haben die irgendwelche Firmensitze in Holland, aber auch in einem bestimmten Teil von Holland. Das Geld wird aber eingezahlt über eine Firma in Österreich. Alleine diesen ganzen Hassel, dann noch lieber irgendwie alte Kumpels anrufen und denen Bitcoins verticken. Ehrlich. Und,
ehrlich gesagt, dann lieber das kannst wirklich. Und dann steht auch ganz oft ist da so ein Slogan, nur für Leute aus Schleswig-Holstein. Da frage ich mich immer, warum wird in Schleswig-Holstein so viel gedaddelt. Sind ja noch so viele Kneipen und so viele Leute, die da irgendwie weil ganz oft steht da, nur für Leute aus Schleswig-Holstein, jetzt gewinnen sie hier 60 Euro schon mal. Warum der Schleswig? Weil da so viel Assis sind oder so viel Bedarf ist an Spielsüchtigen. wegen Elmshorn vielleicht. Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich habe keine Ahnung. Olli, es ist heute Mittwoch, wir haben die Kalenderwoche Sendung 6 und ich finde, wir sollten nicht anfangen, direkt zu Beginn unserer neuen Sendung die Versprechen zu brechen. Ich finde, wir sollten die großen 5 machen. Wenn das okay ist.
Absolut. Wir machen heute
die großen 5 Vorspeisen, die großen 5 Dinge, die man gerne vorm Essen isst. Und wir machen aber heute kein Opening, sondern wir müssen den Trailer müssen
doch,
wir
den
so
können
machen.
Wir doch gleich einbauen lassen.
Ach so. Dann kommen hier die großen 5.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Heute geht es um die großen 5 Vorspeisen, die man gerne isst, wenn man Abendessen geht. Ich muss sagen, ich bin in den letzten Jahren ein richtiger Vorspeisenesser geworden, Jan. Ja. Weil man auch ganz oft in Restaurants so abgefertigt wird. Und wenn man sich einen schönen Abend machen möchte, dann gehört es eindeutig dazu, dass man eine Vorspeise nimmt. Weil dann weiß der Kellner, ah, der hat Geld, der isst eine Vorspeise.
Das der hat Zeit.
Der hat Zeit. Den können wir noch irgendwie einen teuren Hauswein, den wir günstig gekauft haben, aufs Auge drücken. Und dann sitzt du da. Und ich muss sagen, dass vor allem beim Italiener der Vorspeisenteller mir immer besser gefällt. Deswegen fangen wir mal direkt an mit meinem Platz 5 der großen Vorspeisen. Heute im Kulinarik-Blog hier bei Fest und Flauschig in der Mittwochs-Sondersendung, die wir jetzt jeden Mittwoch haben. Ja, also auf Platz 5, Vitella Tonato bei mir. Und zwar
Vitello Tonato? Isabel Varell? Ist das nicht eine Freundin von Isabel Varell?
Ja, es wäre eigentlich geil, wenn Isabel präsentiert Vitello Tonato.
Was von Isabel Varell. Das Volks-Vitello Tonato bei der Bild-Zeitung auf der Startseite.
Genau. Das würde passen. Aber das esse ich wahnsinnig nicht gern. Das habe ich früher nicht gemocht wegen den Kapern. Ich war früher kein Kapern-Fan. Aber ich finde, es ist ein Klassiker beim Italiener. Erstmal diese braune Thunfischsoße und es ist das Best of Both Worlds. Es ist Fleisch und Fisch zusammen.
Und mit Gemüse, Kapern, eingelegtes Gemüse.
Auch noch mit einem für alle, genau.
Wir sollen aber geht mir mit Kapern komischerweise genauso. Ich habe auch früher Kapern gehasst. Ich habe die kennengelernt als Beilage in der Königsberger Klopse-Soße. Ja. Da sind mir Kapern zum ersten Mal begegnet und ich fand die immer scheiße, hab die immer aussortiert und inzwischen esse ich die einfach. Und
ich
es auch. Gibt sogar so große Kapern,
die
so
groß sind wie,
oh ja.
Ja, ja.
Die sehen aus wie so dicke Popel.
Ja, sieht aus wie so ein Digger. Kennst du das nicht auch?
Oh nein.
Du hast so ein kleines Band nur und dann ziehst du und dann hängt da noch richtig was unten hinten dran.
Olli,
eine kleine Überraschung.
Wir wollen über Vorspeisen reden, nicht über
merkwürdige Popel. Dein Platz 5 der großen Vorspeisen.
Er ist ein absoluter Klassiker, ist der kleine Salat. Den gibt's auch meistens in einer großen Variante als Hauptgericht. Der kleine Salat, gerne auch mit so ein bisschen. Ja, also als Vorspeise meistens nicht mit Putenbruststreifen, das ist dann so der Hauptsalat, sondern gerne mit so gerösteten Pinienkernen. Auch das ist eine Sache, die ich im Alter immer mehr schätzen gelernt.
Oh ja.
Und es gibt eine wahnsinnige Unterschied in der Qualität von Pinienkernen. Ich habe mal jemanden kennengelernt.
Ey, der Nussmarkt generell ist nicht zu unterschätzen.
Genau, und ich habe mal jemanden kennengelernt, der sich beruflich mit Nüssen und Hülsenfrüchten beschäftigt hat. Und der hatte mir so Proben mitgegeben von verschiedenen Pinienkernen, verschiedener Qualität. Und alter Schwede, gibt's da Unterschiede? Das hätte ich gar nicht gedacht.
Total.
Es gibt richtig, richtig krass und so richtig schön leckere angeröstete Pinienkerne mit so unterschiedlich farbigen Tomaten, ganz feines Dressing, vielleicht mit so einem Himbeeressig. Und das als kleiner Salat, einfach nur vorweg, mega lecker. Sag mal, geht dir das auch so, dass wenn du eine gute Vorspeise hast in einem Restaurant, dass du dann auch manchmal sagst, ach komm, wissen Sie was? Ich lasse den Hauptgang mal aus und direkt zum Nachtisch überspringst.
Nee, ich lasse manchmal den... Nee. Hauptspeise lasse ich nie aus. Ich lasse manchmal die Vorspeise oder den Nachtisch weg. Aber Hauptspeise ist das für mich komplett wichtig. Was ich aber auch toll finde, ist manchmal in Restaurants noch einen Zwischengang zu bekommen. Wenn du vor deinem Hauptgericht noch eine kleine Portion Nudeln kriegst, weißt du, als Zwischen.
Aber mal an dieser Stelle, weil wir wissen, dass sehr viele Leute aus diesem Berufszweig uns hören. Liebe Grüße an alle Leute, die jetzt gerade schnibbeln und vorbereiten, weil heute Abend wieder die gierigen Geier kommen ins Restaurant. Alle, die jetzt gerade die Möhrenstifte, die Juliens machen, die jetzt in der Küche sitzen und die harte Arbeit machen. Während heute Abend dann, wenn der Sous-Chef kommt und das alles zusammenkippt, ne? Und ihr diejenigen, die jetzt gerade die Möhren schneiden, ne? Ihr seid die wahre Stütze
der Küche, die wahren
ganz
Helden.
Ehrlich.
Genau.
Ihr seid die wahren Helden.
Und ihr kommt direkt nach den Feuermännern von 9/11, Alter, finde ich da.
Und ganz ehrlich, und wenn ihr eines Tages in 15, 20 Jahren, wenn ihr keine Sozialkontakte mehr habt, weil ihr immer dann arbeiten müsst, wenn andere Leute Spaß haben, wenn ihr es dann geschafft habt, selber mal die Dinger zusammenzukippen zu geilen
essen.
Gerichten,
wenn ihr das selber mal essen dürft.
Wenn ihr selber mal erstmal in der Küche vom Schnibbeln dahin zu kommen, dass du die Gerichte anrichten darfst oder mal bestimmen darfst, was gekocht wird, das dauert ja 15 Jahre. Mhm. Wenn ihr es dann geschafft habt, ne, dann ruft uns an und dann kommen wir vorbei und geben euch einfach 5 Sterne, ohne das Essen probiert zu haben.
Nee, dann kommen wir vorbei und essen umsonst auf euren Nacken und machen eine kleine Sendung.
Wenn ich in Restaurants bin, so oft, dass Leute dann aus der Küche vorbeikommen und sagen, ey, ganz ehrlich, beim Schnibbeln, wir hören so eure Sendung, ihr seid die geilsten, Alter. Und wenn ihr sagt, haltet mal den Pimmel in den Eisbergsalat, dann machen wir das.
Und deswegen, haltet doch mal kurz den Pimmel in den Eisbergsalat. Nee, das wollen wir nicht. Auf Platz 4 bei mir ist absolut ein Klassiker, finde ich, der auf jede gute Karte jedes guten Restaurants kommt. Es ist der gebratene Ziegenkäse auf so einem schönen Blattsalat. Es ist der Ziegenkäse. Und zwar so aus dem Ofen, auch geschmolzen. Ich liebe das. Ist gar nichts für dich. Jens schüttelt den Kopf. Aber der Ziegenkäse.
No way. Leider nicht. Da muss ich wahrscheinlich müssen noch mehr von diesen Geschmacksknospen absterben auf meiner Zunge, bis ich das essen kann. Nee, ohne mich.
Wirklich? Also nee, kann ich nie essen. Ziegenkäse, so ein gut gemachter Ziegenkäse mit Honig oder was da noch so hinkommt, so, ach, das bin ich ganz großer Fan von.
Milder Ziegenkäse, okay, aber es gibt so welche, die sind so streng, dass du denkst, hängst irgendwie bei der Ziege am Euter direkt dran. Das ist mir irgendwie, nee, ich weiß nicht. Bei mir auf Platz 4 ist Lachs, egal wie. Gerne auch so handgebeizt, Gravid-Lachs. Schön irgendwie mit irgendwie einer besonderen Beizmischung, leckerer Strebellachs, Lachs egal wie, kannst mir immer eine Freude mitmachen als Vorspeise.
Ja, das ist gar nichts, also Lachs gehört vielleicht zu den Fischen, der mir zu fischig ist, und wenn du Pech hast beim Lachs, dann gerätst du an so einen Lachs, der schon so ein bisschen älter ist, und dann ist das fischig und dann ist das für mich ungenießbar, dann kann ich das einfach nicht essen.
Wir sind da auch ein bisschen älter, was hast du denn gegen Lachs, der ein bisschen älter ist?
Keine Ahnung, ich mag es nicht, wenn irgendwas fischig ist. Was ich gerne esse, und da kommen wir schon zu meinem Platz 3 heute, ist auf alle Fälle ein Aioli gebratene kleine Calamaris. Also so, weißt du, so Calamari, das im Vorbau. Manchmal sage ich auch zum Italiener, machen Sie mir die Calamari doch als doppelte große Portion, esse das als Hauptgericht.
Und kann wichtig, ich nicht essen,
Wirklich?
Nein, ich habe so ein Mitleid mit Tieren und Kalamari und überhaupt so Tintenfische und Meeresfrüchte, wenn ich da diesen kleinen Oktopusärmchen sehe und mir dann vorstelle, wie dann die Mutter im Mittelmeer rumschwimmt und ihre Kinder sucht und die längst schon auf deinem Teller sind.
Weißt du was, die Kalamaris, die scheißen ihre Eier auf dem hohen Meer raus. Die Kinder kriegen von den Eltern meistens gar nicht mehr mit. Die werden nicht von denen großgezogen, die haben keine sozialen Kontakte. Die werden auch nicht in irgendeine Schule angemeldet von denen, sondern die scheißen die Tiere aus. Genauso übrigens der Feuersalamander. Der Feuersalamander scheißt sein Tier aus und haut sofort ab. Es ist gar nicht so wie bei uns, dass die Mutter da noch groß weint. Bei Elefanten ist das so. Aber dem Calamari, der Calamari-Mutti, ist das scheißegal, was mit ihren Kleinen passiert. Die ist froh, dass sie die Eier abwirft.
Und ja, habe ich ein gutes Gewissen, wenn ich demnächst Calamari esse und weiß aber Bescheid, wenn mir ein Italiener in Aioli gebratene Elefanten servieren möchte, dass das vielleicht schwierig, ethisch ein bisschen schwierig ist.
Hey, also Elefant isst man nicht. Es gibt Tiere, die haben eine Seele. Und es gibt Tiere, die haben keine Seele. Bei Fischen ich gucke gerade eine tolle Serie. Leider ist der Sprecher nicht gut. Auf Netflix gibt es Die Erde bei Nacht. Und da gibt es zum Beispiel im ersten Teil, da sind die Japaner und die fischen Leuchtkalamari. Die kommen nur einmal im Jahr hoch. Die sind ganz, ganz selten. Und die leuchten wunderschön. Und die werden
auf dem Teller auch noch?
Und auf dem Teller leuchten sie nicht mehr. Die werden gekocht und da geht dann das Leuchten langsam raus. Aber es ist wohl irgendwie eine... Musst du mal gucken. Es ist eine schöne Sendung. Leider, wie gesagt, der Sprecher und die Sprecherin weder auf Englisch noch auf Deutsch gut. Aber unglaubliche Bilder. Und wir haben sowieso so viel Vorwürfe hier schon bekommen von Leuten, die sagen, wir sollen mal immer mit Fleisch und mit Tieren essen. Man kann sehr gut ohne Tiere auch leben. Also essen. Man kann mit Tieren, ohne Tiere kann man nicht leben. Aber man kann ohne Tiere essen auch wirklich gut leben. Trotzdem, Calamari, die fühlen das gar nicht. Die fühlen noch nicht mal, wenn sie geboren werden. Da kriege ich jetzt wieder so viel Post von irgendwelchen Lesern, die mir erzählen.
Von Calamari-Forschern, die das irgendwie alles genau erforscht haben. Auf Platz 3 bei mir der großen 5 Dinge, die wir gerne vorweg essen, ist, das ist ein relativ neu, seit 3 oder 4, 5 Jahren kenne ich das erst, den Burrata-Mozzarella. Ich weiß nicht, warum ich das geil finde, wenn ich den Mozzarella aufschneide und da in der Mitte noch, der noch nicht so richtig fertig ist und da ein bisschen was Sahniges drin ist. Ich finde das so unglaublich lecker. Und wenn das ein feiner Burrata-Mozzarella ist, schön mit Tomate, Alter, dann hast du mein Herz innerhalb von 3 Sekunden gewonnen. Das ist wirklich eine Vorspeise, damit kriegst du mich sofort.
Aber kann mir das einer mal erklären mit diesem Burrata-Quatsch, weil ich finde auch diese gesamte Mozzarella, es schmeckt nach nichts. Mozzarella ist nur so ein cremiger Haufen, wirklich. Also ich finde, es schmeckt, da musst du irgendwas rauf machen und so. Und das war auch damals schon in den WGs, in denen ich gewohnt habe, haben sich immer irgendwelche Mädchen, entweder kamen die vorbei oder die haben da gewohnt und haben, irgendjemand war immer in der Küche und hat sich so Mozzarella-Pesto-Brötchen gemacht mit Tomate drauf. Weil Mozzarella-Pesto-Tomate, das ist total gut. Ich finde, das schmeckt nach nichts. Du hast einen großen Schwamm im Mund aus keinem... Ja,
das ist wieder eine Frage der Mozzarella-Qualität, wenn du da immer nur Galbani-Mozzarella aus dem Supermarkt isst oder sowas.
Ich habe schon den besten Mozzarella, da wurde direkt so ein Büffel unter der Vorhaut mit dem Löffel abgezogen und auf den Teller geklatscht und der war trotzdem nicht lecker. Also wirklich, ich habe die besten
Mozzarella. Aber du isst ja auch Calamari, vielleicht sind die Geschmäcker einfach verschieden. Ich mag das total gerne, ich mag den Geschmack, das ist was Feines. Burrata-Mozzarella... ist bei mir auf Platz 3, bei dir halt nicht, bei dir sind halt Aioli-Kalamari, wo die Kinder von ihren Eltern getrennt werden und dann gegessen werden. Wahrscheinlich gibt's dann irgendwie so der humane Kalamari-Zubereiter, der den Oktopussen dann so 4 Arme abschlägt und die mit 4 Armen wieder reinschmeißt.
Ja, wir sind da auch von unseren Eltern verstoßen worden, deswegen sollten wir keine Probleme damit haben.
Und werden jede Woche zweimal zerkaut von der Öffentlichkeit.
Genau, deswegen, also wir sind die Medien-Kalamaris, deswegen kann uns... die Medienkalamari. Endlich haben wir, wir haben auch endlich für unsere Hörer die Medienkalamaris und wir brauchen so einen Schnack noch. Hier sind sie.
Nein, brauchen okay. wir nicht.
Wir
brauchen überhaupt nichts.
Auf Platz zwei
bei dir, der großen 5 Vorspeisen.
5 kleine Frühlingsrollen vom Asiaten. Aber die kleinen, nicht die großen, die kleinen, die eigentlich nur aus Panade bestehen. Weißt du, was ich meine? Wo eigentlich nur so 2 so eine kleine, die eigentlich besteht das ganze Ding nur aus diesem Teig. Und da drin werden so 3 Sprossen reingeschoben. Aber man isst es auch eigentlich nur für diesen Teig und dazu diese süß-saure Soße. Und das ist natürlich inzwischen total 80er Jahre Vorspeiseessen. Aber ich finde, das ist Tradition, das gehört sich immer noch. Die ist auch so schnell weggeatmet. Manchmal nehme ich mir auch 10 davon. Als Vorspeise.
Und keiner, wenn jetzt jemand zuhört aus dem asiatischen Gastronomiebetrieb, es kann mir niemand erzählen, dass diese komischen Frühlingsrollen selbst gemacht sind. Die sind 100%ig im 100er-Pack von Yard oder natürlich. Von Tipptoll im Preis mit der exakt selben Soße. Ich habe die schon mal irgendwie tiefgefroren gekauft. Die schmecken 1:1 genauso mit dieser Chili-Soße, wo diese Flocken drin sind. Die kannst du kaufen, tiefgefroren. Die schmecken 1:1 genauso. Da macht niemand mehr die Dinger selber. Das ist einfach eine riesen Geldschneiderei. Kostet 8 Euro.
Ich verrate dir mal ein Geheimnis. Ja? Die meisten Sachen, die du im Restaurant essen kannst, kannst du zu Hause nachkochen.
Meinst du wirklich? Burrata-Mozzarella auch?
Burrata-Mozzarella, die kannst du kaufen im Schlemmerparadies. Kennst du das frische Paradies? Gibt's das bei euch in Köln?
Gibt's bei uns nicht.
Das ist ein konspirativer Laden, der ist super überteuert und da kaufen entweder Großunternehmer Leute oder Leute, die besonders viel Geld haben oder ich einmal im Jahr,
wenn das Spotify-Geld kommt.
Dann bin ich ja gern gesehener Kunde. Und das ist wirklich, da gibt's all diese leckeren Sachen. Auf Platz 2 bei mir, die kleine Frühlingsrolle, die kleine, die eigentlich nur aus Teig besteht.
Bei mir auf Platz 2 ist der Carpaccio-Teller. Da gibt's große Unterschiede. Rinder-Carpaccio ist eine Sache, ist nicht jedermanns Sache, ganz hauchdünn geschnittenes. Ich glaube Rinderfilet, aber roh. Und wenn das schön zubereitet ist, mit einem schönen Dressing, ein bisschen gehobelte Parmesanspäne oben drüber, auch Pinienkerne, bisschen Rucola-Salat. Nicht zu viel. Ertränkt mir das Carpaccio bitte nicht in Rucola. Man muss sich Gedanken machen vorher. Dann mache ich das ganz gerne. Ist sogar auf Platz 2 meiner Lieblingsvorspeisen. Ich bestelle das immer, aber das mögen viele Leute in meinem privaten Umfeld nicht und verachten mich dafür.
Carpaccio, ne? Mhm. Weißt du, was mein Problem ist? Ganz oft beim Italiener ist mir aufgefallen, dass das arschkalt ist. Und soll das so kalt sein? Oder muss das?
Nein. Das ist eingefroren. Die frieren das in Platten ein, kaufen das wahrscheinlich auch beim Großhandel. Und die werden auf so Pappscheiben, weißt du, wie bei Schinken, wenn man Schinken geschnitten kauft, sind ja oft so Plastikscheiben dazwischen. Und bei Carpaccio ist das auch so. Die werden quasi in Tellergröße schon vorgelegt auf Pappe. Eingefroren, dann kommt so eine Plastikscheibe drüber und dann ziehen die das ab, drehen das um, machen das Pappding weg und haben es auf dem Teller. Und wenn sie es nicht richtig auftauen, ist es noch eiskalt gefroren. Ist ein Zeichen dafür, dass der Italiener viel mit Tiefgefrorenem arbeitet.
Ja.
Frisches Carpaccio ist damit nicht zu vergleichen. Schmeckt wirklich ganz anders und mega lecker.
Ich finde das so enttäuschend. Die letzten Male hatte ich beim Carpaccio immer Pech gehabt. Das war immer so noch, dass da noch so Eiskristalle drauf waren. Und das ist ein Zeichen, dass die das irgendwie schon kaufen und nicht selber, dass das Rind da nicht selber geschnitten wird. Mein Platz 1, der Trommelwirbel. Immer wieder gern gegessen, wenn ich beim Inder bin, die Pakistanis, wollte ich schon sagen, die Pakuras. Und zwar dieses, kennst du das beim Inder, dieses Gemüse, diese Taschen, Pakuras heißen die oder so. Diese Taschen beim Inder.
Pakupak.
Was? Pakuras oder so. Das sind diese, da gibt's mit Kartoffeln, das ist reines Gemüse mit 3 verschiedenen Soßen. Da bin ich meistens schon satt von. Ich finde es eines der besten Vorspeisen, die es gibt. Da ist der Inder wirklich, während die Hauptspeisen beim Inder, das kann man auch mal kurz sagen, alle gleich schmecken. Ist egal, ob du Chicken Tandoori, oh hier, schöner Kulinarik-Rassismus von Olli Schulz jetzt. Egal, ob du Chicken Tandoori kaufst, Butter Chicken oder irgend so ein anderes. Egal auch, ob es Lamm ist, ist entweder immer rosa, so eingefärbtes Fleisch. Und die Soße ist sich immer fast ähnlich und es gibt immer diese 3 Soßen dazu. Und ich finde diese Vorspeise wirklich gut, weil es ist A, ohne Fleisch, ohne Fisch, es ist wirklich eine politisch korrekte Vorspeise und sie macht wahnsinnig satt und man kann sie auch zwischendurch so essen. Na, Pakuras heißen die.
Habe ich noch nie gegessen in meinem ganzen Leben nicht.
Wirklich nicht? Aber,
absolut keine Ahnung, was das ist.
Du bist ein primitiver Bauernsohn, das kann ich ehrlich. Du hast noch nie diese Dinger gegessen?
Aber vielleicht ist es auch so eine Spezialität von deinem Inder. Also,
nein, ehrlich
gesagt, so oft Gemüse. Also indisch ist nicht so mein, leider nicht so mein Ding. Das ist mir zu, immer zu würzig. Das ist mir zu hart, spicy.
Sag mal deine Nummer 1.
Meine Nummer 1 der großen 5 Vorspeisen ist die Frittaten, die, die Frittatensuppe oder auch die Flädlesuppe. Und das, das ist so weit meine Nummer 1, also so weit oben auf meiner Top 5 Liste, also mit großem Abstand zu Platz 2, dass ich teilweise extra nur in Skiurlaub fahre, um da eine vernünftige Frittatensuppe zu essen. Und ich weiß nicht, wie die das in Österreich machen, aber auf diesen Hütten, wo wirklich die so weit weg sind von der Zivilisation, wo die alle Lebensmittel mit dem Lift hochfahren müssen, da gibt es Frittatensuppen, alter Schwede, die schmecken so lecker. Diese Brühen, die die da machen, diese Fleischbrühen, diese klare Fleischbrühe, und das ist ja nichts anderes als ein bisschen Kräuterpfannkuchen in Streifen geschnitten in einer klaren Fleischbrühe. Und das schmeckt so lecker, dass ich wirklich manchmal 5 Stück nacheinander esse.
Wirklich?
Weil ich es so lecker finde. Und Frittaten oder Flätlesuppe, aber die Brühe muss gut sein.
Wir hatten vor vielen Jahren mal das Thema Frittatensuppe, weiß ich noch genau. Hast du mir davon erzählt, dass das Ding ist? Und ich fand, das klang schon so aufregend. Und dann war ich nämlich auch in Tirol im Urlaub zu der damaligen Zeit, hab mich an dich erinnert, besinnt und hab eine gegessen und war mega enttäuscht, dass das irgendwie so nach nichts schmeckt.
Das hängt von der Brühe ab. Es gibt zum Beispiel in Berchtesgaden ein ganz tolles Brauhaus, wo ich immer, wenn ich auf dem Weg nach Österreich bin oder da durchfahre oder sowas durch Berchtesgaden, sogar einfach extra von der Autobahn runterfahre. Und das ist ein ganz schön weiter Weg von der Autobahn nach Berchtesgaden, weil man ja quasi in die Bergfestung vom Führer rein muss. Mhm. Und das ist immer noch relativ schwer, da reinzufahren. Und dann ist man da in Berchtesgaden in diesem Brauhaus und da gibt es eine derart leckere Frittatensuppe, dass ich wirklich da einen Umweg für in Kauf nehme und dann über Land nach Salzburg weiterfahre.
Die hat der Führer schon gegessen oder was, die Frittatensuppe?
Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich. Also Berchtesgaden sieht ja sowieso so aus, als hätte der Führer da alles schon überall schon mal
hingepisst,
mal angeleckt. Das war mein Platz 1 bei den großen 5
Und das waren, genau, und das waren für euch wieder mal
die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Die große, definiert von Böhmermann und Schulz.
Von Böhmermann und Schulz.
Und das war unsere dieswöchige Kalenderwoche 6 Mittwochssendung. Wir hören uns am Sonntag wieder bei Fest und Flauschig in der Gala-Edition. Ja. Ich muss jetzt ein bisschen Sachen machen. Ich habe ein paar Amtserledigungen, Personalausweis verlängern, biometrische Fotos machen und so weiter. Was machst du jetzt noch?
Ich werde mir gleich einen Twitter-Account zulegen und will mal ein bisschen Stress machen im Online. Ich habe gedacht, ich will jetzt...
Ganz wichtig, du musst aufpassen, dass du nicht Jungliberale, die du schon von der Frisur aus nicht unterscheiden kannst von irgendwelchen Faschos aus Österreich, dass du die nicht, wenn sie irgendwelchen Nazi-Kram twittern, dass du die nicht verwechselst und dass du denen nicht vorwirfst, dass sie ein bisschen aufpassen müssen, dass sie nicht zu sehr ihre Angeln in den braunen Teich halten.
Dafür habe ich jetzt zum Glück dich. Du bist ja mein Medienberater, Bömi.
Genau. Und die werden dann ganz schnell ganz empfindlich und fangen dann an, Entschuldigungs- und Rechtfertigungsartikel beim Cicero zu veröffentlichen. Das ist übrigens auch eine Zeitung, wenn man sich als lupenreiner Demokrat und jemand, der nicht nach rechts schielt, präsentieren möchte, ist das genau die Zeitung, in der man einen Artikel über sich selber schreiben sollte, im Cicero.
Im Cicero. Das ist auch da würde ich gerne eine Kolumne haben. Aber darüber reden wir Sonntag, weil Sonntag, liebe Freunde, gibt es wieder unsere große, fast 90 Minuten lange Supershow. Das war kleiner
Advertiser. Müssen wir denn 90 Minuten machen? Wir können auch ein bisschen kürzer machen vielleicht.
Ja, aber ich hab für Sonntag, ich gucke die ganze Zeit, wie du siehst, nach links, ich habe wahnsinnig viele Themen. Ich kann schon mal was sagen. Ich habe eine Nintendo Switch, Jan, und ich bin richtig spielsüchtig geworden. Das erzähle ich dir aber alles Sonntag. Ich bin zurück im Gamer. Ey, Leute, für alle, die wieder Bock haben auf einen geilen Gamer-Podcast, ab Sonntag ist Olli Schulz wieder am Start. 20 Jahre war ich raus. Super Nintendo und Sega habe ich damals alles stehen und liegen lassen für Mädchen. Aber jetzt mit Mitte 40 sind mir die Mädchen egal. Jetzt komme ich zurück ins Gamer-Business. Und ihr kriegt von mir die neuesten News für die geilsten Spiele, die besten Ego-Shooter, wie ihr eure WLAN-Verbindungen noch optimieren könnt und vieles mehr. Alles am Sonntag, wenn es heißt Gamer Olli ist weg.
Alles klar. Und wenn ihr Soldaten seid und gerne mit Uniform im Zug fahrt, dann ist eure Sendung auch die am kommenden Sonntag, weil ich habe ausführliche Geschichten von Soldaten in Uniform im Zug. Und das wird vielleicht interessant, vielleicht aber auch nicht.
Hast du gesehen, Christoph Daum ist wieder da und Tim Frankfurt auf der Koka. Oh Gott. Ich denke mir, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Eines, ihr Arschlöcher, Alter. Christoph Daum war auch mal, abgesehen davon, dass der vielleicht ein Drogenproblem hatte, ein geiler Trainer, der damals wirklich echt auch dafür gesorgt hat, dass die Bundesliga nicht nur irgendwie von Bayern dominiert wird. Natürlich ist das ein schräger Vogel. Aber sich vor dem hinzustellen und das zu singen, ist einerseits echt mies, andererseits arschwitzig gewesen. Das ist so gemein. Diese Welt. Wie heißt das Wort nochmal, wenn man verschiedene Meinungen...
Ambiguitätstoleranz.
Genau, das schreiben wir uns beide auf die Fahne. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis nächsten Sonntag. Ciao.
Tschüss.